Hallo und herzlich willkommen zum Trecker Talk Podcast des New Ideas Think Tank, einem auf die Landtechnik, ja generell die Off-Highway-Branche spezialisierten Beratungsunternehmen. Dieser Podcast ist für alle Landtechnik-Professionals und Begeisterte, die wissen wollen, wie die Branche tickt. Hier erfahren Sie einzigartige Hintergrundinformationen aus erster Hand von den entscheidenden Köpfen der nationalen und internationalen Landtechnikhersteller und Händler. Dadurch bekommen Sie mehr Sicherheit in Ihren Entscheidungen, die Sie auf die Überholspur in eine erfolgreiche Zukunft bringt. Und damit viel Spaß mit der heutigen Folge.
Mein Name ist Dieter Denzer. Als heutigen Podcast-Gast begrüßen mein Geschäftsführerkollege Ilja Führer und ich eine Spezialistin für Finanzierung in der Landtechnikbranche, Frau Tanja Rüginger. Sie agiert als Gebietsleiterin bei der Deutschen Leasing AG, Geschäftsfeld International, mit Sitz in Bad Homburg. Seien Sie herzlich gegrüßt, Frau Rüginger.
Ja, herzlichen Dank, dass ich heute hier sein darf und Dankeschön an Sie beide, Herr Denzer und Herr Führer.
Der rote Schriftzug und das Layout auf der Homepage weist einem den Weg, wer hinter der Deutschen Leasing Gruppe stehen könnte. Oder?
Ja, da haben Sie tatsächlich recht. Wir werden sehr oft darauf angesprochen. Es ist so, wir gehören schon zum Sparkassenverbund und sind 100%ige Tochter beim Sparkassenverbund. Und wir fühlen uns auch sehr wohl da, weil es halt auch eine Beständigkeit am Markt, gerade im Agrarbereich ist, wenn Sie den roten Schriftzug sehen. Das ist halt einfach, dass wir halt sehr beständig sind und für die Kunden auch da sind. So ein sehr großes Zeichen.
Ja, wenn man googelt, dann erfährt man ja, dass die Deutsche Leasinggruppe im Geschäftsjahr 2021, 2022 zum zweiten Mal in ihrer Historie die 10 Milliarden Euro Marke im Neugeschäft übertroffen hat. Der Factoring-Umsatz erreichte mit 23 Milliarden Euro ein Rekordniveau. Wie sieht denn das Leistungsspektrum der Gruppe aus?
Ja, wir sind sehr breit aufgestellt. Also es gibt halt die Sparkassen und Mittelstand, die bei uns im Haus die Sparkassen halt betreuen und die begleiten mit Finanzierung unterwegs. Wir haben IT, wir haben Medizintechnik, wir haben Fleet, also Mobility, die halt für die großen Firmen halt auch die Flotten machen. Und unter anderem haben wir dann den Geschäftsbereich international, da bin ich tätig und da ist es so, dass wir da halt für stationäre Maschinen die Finanzierung machen, für Baumaschinen und unter anderem dann die Agrartechnik, wo ich ja tätig bin. Und so sind wir breit aufgestellt und so können wir dann halt auch dieses Volumen erbringen zusammen,
gemeinsam. Ja, also da müssen wir wahrscheinlich auch entsprechende Anzahl Mitarbeiter dahinter
stecken. Wir sind 2850 Mitarbeiter tatsächlich weltweit. Muss man sagen, wir sind also auch in vielen Ländern der Welt vertreten. Da können wir unsere Partner, unsere Hersteller und Händler auch hin begleiten. Das war auch mal ursprünglich einer der Ansprüche, die die Hersteller und Händler halt dann auch gefordert haben, dass wir sie in die Länder begleiten können.
Auf Ihrer Visitenkarte ist zu lesen, Deutsche Leasing AG und dann Geschäftsbereich international, also vielleicht können Sie da auch ein bisschen die Zuhörer mit auf die Reise nehmen.
Ja, sehr gerne. Also es ist tatsächlich so, dass dieser Geschäftsbereich international, was ich eben schon gesagt habe, besteht aus drei Hauptpunkten.
Weil die Sparkassen sind ja eigentlich, ist ja eigentlich nur eine nationale Sache jetzt in der Form, oder?
Ja, also aber Deutsche Leasing, sage ich jetzt mal, hier geht es ja um die Finanzierung, um die Mobilienfinanzierung, das heißt stationäre Maschinen, das heißt im Baubereich die großen Bauhersteller, die wollen natürlich im Ausland ihre Produkte auch an den Markt bringen und brauchen da natürlich auch zuverlässige Partner. Und genauso wie in der Agrartechnik, unter anderem haben wir da ja auch unsere Verbindung zu großen Herstellern. Und da ist es so, dass wir tatsächlich die zum Beispiel in Polen begleiten können, wenn sie da eine große Aktion machen möchten, Kunden erreichen möchten. Wir fahren auch, oder unsere Global Vendor Manager, die fahren dann halt auch in die Länder rein, haben dann, das ist so eine Zwischenfunktion, die dann halt die Hersteller und die Tochtergesellschaften zusammenbringen, um die Finanzierung zu machen.
Das Stichwort Vendor Manager, das ist gerade gefallen bei Ihnen, das sieht man immer wieder, wenn man irgendwo bei den Finanzierern, ja, wenn man da schaut und Vendor Manager, aber was verbirgt sich denn dahinter?
Also man muss das unterscheiden. Es gibt einmal die Global Vendor Manager, die ich gerade erwähnt habe. Das sind Herstellerbetreuer, wenn man das mal jetzt ganz grob übersetzen sollte. Und die Global Vendor Manager, die betreuen die Hersteller mit ins Ausland rein. Und die Vendor Manager, die betreuen die nationalen Hersteller bei uns. Das ist dann so, dass die halt für Fragen den Aufbau machen, wo möchten sie gerne hingehen, auch Aktionen vielleicht mit denen machen. Und das ist halt so ein Vendor-Manager bei uns. Also das ist eine Rundumbetreuung, unter anderem auch für Genossenschaften und große Händler natürlich.
Sie selber haben wir ja den Titel Gebietsleiterin.
Ja.
Was decken Sie jetzt dann da ab für Gebiet?
Also mein eigenes Gebiet ist tatsächlich Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, die Hälfte von Hessen. Ich habe aber noch einen großen Forsthersteller, den ich deutschlandweit noch weiterhin betreue. Ich habe tatsächlich das Glück, dass ich auch eine große Genossenschaft begleiten darf und natürlich kleinere Händler und vor allen Dingen auch Endkunden. Also wir machen da auch keinen großen Unterschied und wir hätten ja wirklich was falsch gemacht, weil ich bin jetzt im Außendienst seit 2007, wenn ich nicht Endkunden auch für mich gewonnen hätte und dass die halt trotz allem von mir weiterhin betreut werden wollen. Also das Portfolio ist groß. Wir sind aber 6 Gebietsleiter in Deutschland, das möchte ich auch ganz klar sagen.
Also, im Agrarbereich.
Nur im Agrarbereich.
Bei 2000, also wenn man sich das nochmal bringt, 2850 Mitarbeiter und.
Und wir decken tatsächlich auch ganz Deutschland damit ab. Wir haben noch einen Vendor Manager, da sind wir wieder bei dem Thema. Mhm. Der betreut dann die nationalen Hersteller und die Händler und arbeitet halt mit uns zusammen, um auch Konzepte zu entwickeln, wie können wir die am besten auch betreuen. Also es geht ja nicht nur um das Endkundengeschäft, sondern Hersteller und Händler wollen von uns natürlich auch betreut werden und sollen sich ja auf uns auch verlassen können. Also dass wir dann halt auch da sehr klar sind. Unter anderem zu den 6 Gebietleitern und zu dem Vendor Manager haben wir aber auch noch einen ganz tollen Innendienst, der auch aus 6 Leuten besteht. Ja, also das muss ich auch sagen. Wir sind immer ein Duo, also ich arbeite mit dem Dominik Säune zusammen und ich glaube, das ist auch das Erfolgsrezept, weil bei uns ist es sehr, sehr wichtig, dass wir People-to-People-Business machen. Das heißt, weniger E-Mails schreiben oder Briefe oder was auch immer, zumindest den Telefonhörer in die Hand nehmen, weil sie können ganz viel unterwegs erschlagen. Und das machen wir eigentlich alle so, weil das per E-Mail immer schreiben, das geht irgendwann unter. Und das kann Missverständnisse geben.
Ja gut, Finanzierung und Zusagen, Akutgeschäft, oder?
Bei uns ist es ein absolutes schnelles Geschäft. Das muss es auch sein, weil wir halt auch sehr viele Gebrauchtmaschinen haben, die natürlich schon fertig auf dem Hof stehen. Also da kommt dann der Landwirt oder der Lohnunternehmer, ruft bei uns an oder der Händler sagt, ich habe hier einen Kunden. Dann sagen wir, gib uns die Telefonnummer vom Kunden, dann setzen wir uns mit denen in Verbindung. Und ich sage mal, bei uns ist es so, bis 250.000 können wir scoren. Das heißt, wenn der Kunde noch kein Vorengagement hat, dann haben wir ein System, da geben wir das dann ein. Und bei Gewerbebetrieben ist es dann die Kreditreform. Und bei Landwirtschaften zum Beispiel haben wir so einen Anfragebogen, wo wir mit Kontingenten und Umsatzzahlen arbeiten, also so eine Art Selbstauskunft, die wir dann auch so eingeben. Und vom Prinzip her bis 250.000 können wir tatsächlich innerhalb von Minuten teilweise wirklich eine Entscheidung bekommen. Ja, das geht relativ schnell. Also das muss ich auch sagen, also wenn natürlich immer, wenn es sauber dann alles hinterlegt ist, das muss man halt auch sagen, eine Kreditreform muss eigentlich gepflegt sein, zumindest die Umsätze drin und wenn die Umsatzrelation halt zu den Maschinenanschaffungen passt, dann wird das dann halt auch relativ schnell durchgehen, ja. Von 250 bis 500.000 ist auch kein Hexenwerk, da braucht man eine BWA und einen Jahresabschluss und dann haben wir ganz tolle Kreditreferenten, die übrigens auch, für den Agrarbereich zuständig und auch spezialisiert sind. Das Wort hat mir gerade gefehlt. Mhm. Und die wissen natürlich auch, was ein Hektar ist. Und sie kennen auch den Unterschied zwischen Hektar in der Landwirtschaft oder Hektar im Weinbau. Das ist auch ganz wichtig zu wissen. Und da dauert vielleicht so eine Entscheidung in der Regel 2 bis 3 Werktage. Manchmal habe ich es auch schon nach einem Tag auf dem
Tisch. Also wenn das Volumen
über die 250.000 rüber geht, ja. Dann prüfen wir anhand von Bonitätsunterlagen und sofern die uns vorliegen, geht das eigentlich auch sehr, sehr schnell. Und ab 500.000 gehen wir, ich nenne das immer salopp, in die große Hafenrundfahrt. Da braucht man natürlich ein bisschen mehr Infos von den Kunden, aber auch das ist kein Problem. Das können wir abfragen und das ist auch kein Hexenwerk in dem Sinne. Ja, weil man muss ja auch sagen, in der Landtechnik haben wir einen ganz großen Vorteil, die Maschinen sind immer sehr werthaltig. Ja, also wir sind ja Objektfinanzierer, wir stellen halt auch sehr viel aufs Objekt ab. Das ist halt auch sehr wichtig bei uns.
Wir sind jetzt schon richtig tief in das Business eigentlich. Aber eigentlich würde mich mal interessieren und ich denke auch die Zuhörer, wie wird man denn eigentlich so eine Spezialistin für Landtechnikfinanzierung?
Also ein Lehrberuf ist es noch nicht. Also das muss man ganz klar sagen. Ich selber habe als Vertriebsassistentin 2002 bei der Deutschen Leasing im Baubereich angefangen. Also alles, was fahrbar ist, hat mich so und so schon immer interessiert. Mhm. Und bin 2007 dann in den Außendienst für Agrartechnik gegangen und bin halt seitdem auch da im gleichen Team. Und unser Team generell, wir sind viele Quereinsteiger. Wir haben auch Juristen dabei, wir haben Landwirte dabei, wir haben Industriemechaniker dabei. Und es ist halt sehr wichtig, ja, die Affinität für Menschen, für Geschäfte, für Vertrieb. Genau. Also, weil gerade in der Landwirtschaft, in der Agrartechnik, sie können nicht herablassend oder blöd irgendwo auflaufen und einfach nur ein Konzept vorlegen und sagen oder eine Hotline aufmachen und sagen, hier ab jetzt und du sparst damit Geld. Die möchten angesprochen werden. Möchte ich aber persönlich auch. Also ich glaube, das ist so eine Sache. Und so arbeiten wir wirklich alle. Also das muss man auch sagen. Wir haben eine sehr, sehr gute Verbindung zu unseren Partnern und Kunden auch draußen. Und ich glaube, unsere Handynummer ist auch überall schon seit Jahren, weil wir haben ganz wenig Wechsel gehabt, am Markt bekannt. Und von der Seite her möchte ich aber nochmal drauf zurückkommen mit dieser Affinität dafür. Natürlich brauchen wir ein Zahlenverständnis, das ist gar kein Problem. Aber wir brauchen halt auch die Affinität für überhaupt für die Objekte. Ja, also ich meine, ich wäre zum Beispiel nie jemand, der jetzt, was sage ich jetzt, Druckmaschinen oder so machen könnte, weil ich bin auch sehr gerne draußen an der Luft, weil das halt auch eine ganz andere Klientel ist. Da passiert es auch mal, dass ich im Wald fahre und mir eine Unterschrift auf den Vertrag hole oder aufs Feld. Oder wenn ich mittags halt irgendwo in der Landwirtschaft einen Termin habe, dass ich plötzlich am Mittagstisch mit der Oma und dem Enkel und dem Hund dann sitze. Und ich finde das sehr angenehm für mich. Also für mich selber passt es und ich kann, glaube ich, auch für meine Kollegen da sehr sprechen mit dir.
Mhm. Ich meine, wenn Sie das jetzt so einordnen, Sie kommen aus dem Baubereich, wie Sie gerade gesagt haben, und jetzt schwenkt man über zu für die landwirtschaftliche Maschinen und Geräte. Das Leasing, also wenn man jetzt gerade mal schaut, also draußen, wir haben ja jetzt bis Anfang 2022 ist ja plötzlich so ein Bruch drin gewesen. Bis dahin haben wir eben 0% Finanzierung gehabt. Dann ist ja plötzlich die Reise ist ja abgegangen wieder in Richtung der höheren Prozentsätze und das Geld ausleihen wieder richtig Geld kostet. Und sag mal, wie nehmen Sie das wahr? Also das Leasing oder die Finanzierung ist ja wirklich etwas, was die Landwirte und die Lohnunternehmer sehr hoch nachfragen. Also die Prozentsätze sind unheimlich hoch in der Finanzierung, oder?
Also es ist erstmal so, ich möchte erstmal ganz kurz auf eine Sache eingehen. Also Leasing machen wir tatsächlich in der Agrartechnik fast gar nicht. Also wir machen 98%, würde ich sagen.
Also die deutsche Leasing.
Die deutsche Leasing. Okay. Ich weiß, wenn man das auf der Visitenkarte liest, ich werde auch sehr oft angesprochen, ich brauche kein Leasing, ist auch dann schon der erste Satz. Und da muss man natürlich das auch erklären, was viele nicht wissen. Wir machen Kredite und das mit den Fördermitteln der landwirtschaftlichen Rentenbank. Und das ist ja nach wie vor immer noch sehr günstig und das ist auch immer das, was der Markt noch fordert. Ich würde sagen, das sind so 98% meiner Verträge, die genauso laufen. Der Zins, natürlich dieser Zinsanstieg, der letztes Jahr stattgefunden hat, ab Januar, ich weiß es noch wie heute, es war der 3. Januar, da am Anfang habe ich das noch gar nicht so ernst genommen. Da habe ich gedacht, weil die Zinsen gingen ja trotzdem mal hoch, mal runter. Aber es ist halt so, dass dann halt kontinuierlich die Erhöhungen kamen. Und da haben wir angefangen, das auch wirklich zu sehen und mussten natürlich auch Verträge anpassen, wo die Lieferungen noch nicht stattgefunden haben, mussten wir tatsächlich machen. Ich muss sagen, ich habe ganz tolle Kunden und Partner gehabt, von der Seite her kaum Schwierigkeiten. Aber ja, es ist sehr ärgerlich. Sie müssen halt versuchen, in den Augenblick eine Transparenz zu finden. Und die Transparenz bei uns, bei der Rentenbank, war, die Rentenbank arbeitet mit Preisklassen. Das heißt, ein Kunde wird eingeordnet, Preisklasse A, B, C, D, kommt aufs Objekt an, kommt auf die Anzahlung an, kommt auf die Bonität des Kunden natürlich an. Und in dem Augenblick kriegen sie eine Preisklasse zuzuordnen. Und wir haben dann irgendwann gesagt, wir können das nicht so dastehen lassen, als wenn wir jetzt sagen, wir werden einfach nach Bedarf hier irgendwas anpassen, sondern wir haben Preisklassen rausgegeben. Wir haben gesagt, das ist der heutige Zins, Lieferung sage ich jetzt mal in 2 Monaten. Du hast aber Preisklasse B, sage ich jetzt mal. Du kannst auch im Internet das nachvollziehen. Da ist jetzt heute der und der Zins drin. Und in 2 Monaten ist er da und wir passen nur diesen Zins in der Preisklasse an.
Ja, Frau Regner, das ist, glaube ich, so ein Punkt, was man für die Zuhörer mal auch mal erläutern muss. Der Kauf und letztlich die Bezahlung da kann ja eine extrem große Zeit dazwischen. Wir haben ja Lieferzeiten zum Teil ja, also wenn wir Gülletechnik nehmen, fast 2,5 Jahre. Ja. Also die Sie kommen ja eigentlich erst, Sie sind am Anfang im Spiel beim Kauf, aber dann eigentlich das Geld fließt ja erst, wenn die Maschine geliefert wird.
Ja, das auf jeden Fall. Es ist so, wir haben natürlich auch ganz schnell versucht, weil das war ja jahrelang, mussten wir es nicht. Und da mussten wir halt gucken, wie wir das mit den Fixierungen wieder machen, dass wir Fixierungen anbieten können. Außerhalb der Rentenbank können wir alles fixieren. Also Leasing können wir fixieren, da gibt es auch keine Grenze.
Also sprich, egal wie lang sich die Lieferung rauszögert, weil der Kunde, der kauft, hat ja eigentlich seine Vorstellung, seine Finanzierungskosten an dem Tag, wo er kauft. Dass die plötzlich dann, was der Teufel, dann zwei Zinsrunden oder vielleicht dann auch die Erhöhungen von Seiten von der Hersteller dazukommen, das macht ja das Geschäft schon schwieriger.
Ja, allerdings muss ich halt sagen, also diese 2 Jahre habe ich in dem Maße nicht, aber ich gebe Ihnen recht mit 1,5 Jahre und ja, es kann fixiert werden. Das ist auch kein Problem. Was aber wichtig ist, und das wollte ich gerade sagen, weil die Lieferschwierigkeiten sind ja meistens bei den großen Objekten dann der Fall. Es ist so, dass wir ab 250.000 auch fixieren können, dass wir sagen können, auch mit Rentenbankfördermitteln, dass wir fixieren. Und da sind zum Beispiel auch die ersten 5,5 Monate kostenlos, weil dann der Kunde das ja auch bezahlt, auch diese Fixierung. Das muss man halt aber auch erwähnen. Ist aber immer noch günstiger als das, was wir jetzt mitgemacht haben. Ich werde ja auch ganz oft gefragt, Frau Röckener, wie ist denn der Zins in 2 Monaten? Ja, wenn ich das wüsste, würde ich nicht bei der Deutschen Leasing arbeiten, von der Seite her. Das muss man ganz klar sagen. Wir werden selber immer überrascht. Ja, dann gibt es mal wieder eine Erhöhung, dann ist es 4 Wochen total stabil, dann geht es 2-mal runter und dann geht es innerhalb von 2 Wochen geht's wieder hoch.
Aber seit 1,5 Jahren geht es nur hoch.
Ja, es geht immer kleine Schritte, mal so oder mal so, das meinte ich damit, das ist so wellenförmig. Aber ja, ich gebe Ihnen recht, also es war für uns auch eine sehr große Herausforderung und ich kann halt einfach nur sagen, dass gerade Dominik und ich sehr tolle Kunden und Partner haben, die auch wirklich gewusst haben, wir wollen uns nicht die Taschen damit vollstecken. Also das möchte ich auch mal sagen, ja.
Aber wenn man jetzt, was sind da die Sie haben gerade diesen Hinweis, Mietkauf zu Leasing oder Finanzierung zu Leasing. Vielleicht da mal auch nochmal dazu, was sind da die Motive, warum greifen bei der Deutsche Leasing, steckt ja im Leasing drin, im Titel, was ist den Landwirten da so wichtig, warum die eher die Finanzierung nehmen?
Ich glaube, dass es tatsächlich auch noch so das Bodenständige ist, so dieses, weil wie es früher halt war, es soll mir gehören. Also es ist ja nach wie vor auch so, ich habe auch viele Gespräche geführt, wo viele Landwirte mir gesagt haben, am liebsten möchten sie es bar bezahlen. Ja, das darf man aber auch nicht vergessen, was so ein Schlepper auch mittlerweile kostet. Ich nenne jetzt mal einen Schlepper als Beispiel. Ja, und von der Seite her, wenn man finanziert oder Leasing macht, ich nehme jetzt mal den Oberbegriff, dann ist es natürlich so, dass man Liquidität behält. Und das ist natürlich auch sehr wichtig. Und ich merke aber, dass da immer noch so ein bisschen so dieses Denken, alles, was ich mir nicht kaufen kann direkt, das brauche ich eigentlich nicht. Aber sie brauchen natürlich die Objekte. So, und dann kommen wir ins Spiel. Und ich glaube, beim Leasing ist es so, dass sie immer noch sagen, ja, nee, aber dann gehört mir das Objekt ja nicht, Bezahlung der letzten
Also Frage. Vielleicht einmal im PKW-Bereich, da sind wir wahrscheinlich im höchsten Maße wirklich auch beim Leasing unterwegs, oder? Die Leute nutzen das 3 Jahre, 4 Jahre, geben das Fahrzeug zurück.
Das gibt es immer häufiger, aber das ist ja jetzt nicht nur bei der Deutschen Leasing, weil da bin ich natürlich auch nicht zu sehr im Thema drin, aber ja, die Flotten werden natürlich mit Leasingverträgen ausgestattet.
Sie haben ja gesagt, 98% bei der Deutschen Leasing sind von der Finanzierung.
Nicht Deutsche Leasing, Bereich Agrar. Der Bereich Agrar, wir machen tatsächlich, weil wir haben halt auch das Glück, dass wir halt die Fördermittel der landwirtschaftlichen Rentenbank mit beanspruchen können. Ja. Und unsere Kunden partizipieren natürlich davon. Und ich glaube einfach nach wie vor, dass das Denken im Agrarbereich noch so ist, es soll meins sein. Also das ist eine ganz offene Antwort auf Ihre Frage, ja. Mhm. Also was ich aber sagen muss, weil wir hatten das auch das Thema, es ist so, dass die Händler und gerade weil sie die Situation mit den Lieferzeiten angesprochen haben, natürlich sehr gerne halt auch junge gebrauchte, gut erhaltene gebrauchte Objekte wieder zurücknehmen wollen. Und da gibt es bei uns, das heißt Operate Miete, ja, und das machen die Kunden tatsächlich mit uns auch, dass sie sagen, sie möchten das Objekt nur für 3 Jahre haben, Und dass wir das halt mit den Händlern und dem Kunden gemeinsam machen, weil der Händler gibt in uns den Restwert vor, daraus errechnet sich dann die Rate für den Kunden und der Händler unterschreibt dann halt eine Rückkaufvereinbarung.
Okay.
Also es sollte, und das finde ich ganz wichtig, weil gerade Geldgeschäfte sind Vertrauensgeschäfte und ich finde, es sollte alles sehr transparent für alle dargelegt werden, dass dahinter halt hinterher keine Missverständnisse sind.
Ja, für den Händler hat es den Vorteil, dass der genau definiert, eigentlich junge Gebrauchte wiederum hat, mit denen er eine andere, unter Umständen eine andere Kundenschicht ansprechen kann.
Genau. Und das ist für ihn halt sehr, sehr wichtig. Ne? Und wenn das dann halt noch gepflegt ist, die passende Versicherung darüber abgeschlossen ist und so weiter, ich denke, dann haben alle wirklich eine Win-Win-Situation davon. Und das ist uns natürlich auch sehr wichtig, dass wir das Vertrauen der Händler auch genießen. Ja, das ist ja auch einer der Punkte, die ganz klar zu unserem Geschäft gehört. Das ist die Händler- und Herstellerbetreuung.
Ja. Ich denke, Sie sind auch näher am Händler, weil der ja permanent ja nur eine Maschine verkauft, als wie tatsächlich beim Einzelkunden, oder?
Ja, natürlich. Was ich für eingangs gesagt habe, 2007 angefangen, ich hätte was falsch gemacht, wenn ich nicht meine Bestandskunden über Jahre hätte, aber die kenne ich nicht und es kommt auch mal ein Kunde so auf mich zu. Aber ja, meistens sind es die Händler, also die Verkäufer von den Händlern. Ich muss auch sagen, über die Jahre, auch gerade bei dem großen Hersteller, manchmal hat man schon das Gefühl, das sind auch eher seine Kollegen als alles andere, weil das spielt sich natürlich auch ein. Wir zum Beispiel sagen immer, gibt uns einfach nur einen Kaufvertrag rüber, den ihr unterschrieben habt mit dem Objekt der Ausstattung und die Telefonnummer und wir setzen uns direkt gleich mit den Kunden in Verbindung. Weil dann können weniger Missverständnisse passieren, als wenn wir erst das Angebot zum Verkäufer schicken von dem Händler oder Hersteller und der das dann rübergibt, dann entwickeln sich Fragen und dann wird irgendwann stille Post gespielt. Und dann fängt es an, kompliziert zu werden. Und deswegen setzen wir uns direkt mit den Kunden in Verbindung.
Also im Agrarbereich ist ja, sag jetzt mal, das ist ja schon bei zumindest alle großen Hersteller haben ja irgendwie eigene Finanzierungspartner.
Ja.
Die subventionieren das ja auch relativ. Kann die Deutsche Leasing, können Sie da dagegen halten?
Tatsächlich können wir das. Also das ist ja wieder die Fördermittel der landwirtschaftlichen Rentenbank. Gerade in den langen Laufzeiten sind wir teilweise auch wirklich günstiger. Kommt natürlich dann auch nach den Preisklassen, die ich vorher erwähnt habe, drauf an, auf das Objekt an, auf irgendwelche Sonderaktionen an. Aber ja, ich sage jetzt mal, gerade zu dieser Zeit können wir das sehr gut, auf jeden Fall. Was halt auch wichtig ist, ist...
Wissen das die Kunden?
Ich glaube in der breiten Masse nicht, deswegen finde ich das ja schön, dass wir hier heute so offen darüber reden. Das muss ich ja auch sagen, aber... Was auch wichtig ist, ist zu wissen, natürlich alles vorbehaltlich der Prüfung, aber wir benötigen zum Beispiel auch nicht unbedingt die 35% vom Brutto, sondern klar, die Mehrwertsteuer muss vorab bezahlt werden, für die kommen wir nicht aus, aber man kann auch versuchen, eine 100%ige Nettofinanzierung hinzubekommen.
Ja, das kann ja mal kriegsentscheidend sein.
Das haben wir sehr häufig, ja. Und da sind wir wieder bei der Werthaltigkeit der Agrarobjekte. Dass wir halt auch viel da auch noch mit drauf abstellen können. Und dahingehend möchte ich aber auch noch mal unser Asset Management erwähnen. Die bewerten bei uns die Objekte im Haus. Und das sind ganz tolle Kollegen, die tatsächlich auch auf die Messen fahren, sich die neuen Objekte angucken.
Damit sie ein Gefühl für die Werthaltigkeit
haben, oder? Die kennen sich da wirklich wahnsinnig aus. Und jetzt kommt die Schleife dazu, es ist natürlich auch wichtig für die Gebrauchtmaschinen später. Wie werden die eingefallen? Wir machen wirklich sehr viele Gebrauchtmaschinen. Und ich sag mal, dass so ein Schlepper...
Ja gut, weil die nicht mehr über Herstellerfinanzierung gehen.
Ja, genau. Und es ist so, dass so ein Schlepper 2014, sage ich mal, natürlich immer noch eine hohe Werthaltigkeit hat. Und deswegen haben wir unsere eigenen Werteverläufe auch. Wir gehen also nicht über die Schwackeliste. Und das haben wir unseren Kollegen im Asset Management auch zu verdanken. Und wenn wir mal ein außergewöhnliches Objekt kriegen, was natürlich auch vorkommt, dann wird sogar eine individuelle Bewertung gemacht bei uns im Haus. Dann gucken die sich das genau an.
Ich möchte jetzt nochmal auf die längeren Laufzeiten gehen, weil momentan kursieren ja draußen, also man wird ja fast erschlagen von Angeboten von allen möglichen Herstellern, die jetzt ja irgendwo Probleme haben dass die Auftragseingänge gerade ein bisschen schwächeln und deswegen hauen die lauter Aktionen raus. Also das, aber wenn man dann genauer hinschaut, also mir sind jetzt ein paar untergekommen, dann sind das Aktionen mit tollen Zinssätzen, aber im Grunde nur 1-2 Jahre. Das ist doch eigentlich nicht Praxis. Angepasst.
Es gibt tatsächlich auch Kunden, die das machen. Also das muss ich dazu sagen.
So kurze Finanzierungszeiten.
Ja, also okay. Habe ich auch schon gehört, also wenn ich mich dann halt mit den Verkäufern unterhalte und die sagen, der und der Kunde ist halt bei mir abgesprungen, weil der hat sich doch für die Finanzierung entschieden. Allerdings, ich muss halt sagen, bei uns, das meiste ist tatsächlich, gerade bei den hochpreisigen Objekten, pendelt sich ein zwischen 72 und 96 Monaten. Mhm. Also unsere längste Laufzeit ist 96 Monate und da sind wir auch tatsächlich sehr, sehr günstig mit den Fördermitteln der Rentenbank drin, ja. Mhm. Weil wir geben natürlich diese Förderung auch an die Kunden weiter, ne? Also das muss man halt auch ganz klar sagen.
Ja, komm nochmal, gerade jetzt, Sie haben das vorhin schon mal ganz kurz mal gestreift. Was muss denn der Landwirt, oder jetzt in dem Fall, wo greift es an, macht es diese praktisch Bonitätssachen? Liefert da irgendwas der Händler mit dazu oder ist es wirklich etwas alles, wo Sie komplett, also nur mit der Telefonnummer und dann gehen Sie auf den Kunden zu?
Also tatsächlich sage ich jetzt mal zu 95% würde ich sagen, so ist es mittlerweile.
Also praktisch nur ein Tippgeber?
Ja, Tippgeber würde ich jetzt so nicht sagen, weil wir haben ja auch unsere Fragen noch.
Nein, ich meine jetzt der Händler.
Ja, der Händler brauchen, wir brauchen natürlich auch noch Unterlagen, wir brauchen die Rechnung von dem und so weiter. Mhm. Also es ist tatsächlich so, dass wir versuchen, das zu machen. Es gibt natürlich auch Verkäufer, wenn da mal ein Kunde ist, der das noch nicht so möchte, dem erstellen wir natürlich auch ein Angebot. Der nimmt das Angebot dann auch mit raus. Wir versuchen es nur immer anzubieten, weil wir möchten dieses stille Postspiel nicht haben. Weil ich kann denen ganz schnell erklären, pass auf, wir brauchen die landwirtschaftlichen Daten oder du hast Vorengagement, wir gehen über 250.000, ich brauche eine BWA, einen Jahresabschluss. Ich schreibe das auch eigentlich schon immer, oder Dominik und ich machen das, wir schreiben das schon immer vorne rein, wenn wir das Angebot rausschicken, was wir wirklich brauchen, damit die das an ihren Steuerberater weitergeben können. Es ist auch so, dass der Steuerberater uns auch manchmal anruft und fragt, was für Unterlagen braucht ihr genau? Also wir versuchen da schon sehr strukturiert und ordentlich dem Kunden auch was abzunehmen, ja. Natürlich können wir das nicht immer und wir brauchen diese Unterlagen dann halt auch, aber wir versuchen wirklich alles möglich zu machen bei der Deutschen Leasing, ja. Mhm.
Auch das haben Sie vorher noch mal ganz kurz erwähnt, das Ganze, wie das abläuft mit, oder welche Tipps könnten Sie da geben mit dieses Thema Kreditreform? Dass die da sollen irgendwie angelegt sein oder wo sollen die drauf schauen? Da haben Sie vorhin noch mal ganz kurz, haben Sie das gestreift?
Ja, es ist tatsächlich so. Also die Kreditreform, ich glaube, die wird sogar automatisch angelegt. Also ich glaube, also früher, deswegen haben wir das noch mit den Kontingenten bei den Landwirten bis 250.000 Gewerbebetriebe an sich, Einzelfirmen und so weiter, müssten angelegt sein in der Kreditreform, sofern die das Gewerbe anmelden. Wichtig ist, und das haben wir in den letzten Monaten halt einfach auch sehr vermehrt gemerkt, ist, dass halt einfach, man muss ja da jetzt nicht alles offenlegen, aber dass ungefähr die Umsätze mal vielleicht da gemeldet werden. Wichtig ist, wenn es Veränderungen gegeben hat, dass die rechtzeitig gemeldet werden, weil manchmal ist der Index bei der Kreditreform, da sehen Sie, der ist nicht der schönste, aber jetzt auch nicht, dass es grottenschlecht ist, aber er ist nicht der schönste und Sie sehen schon auf den ersten Blick, da fehlt einfach nur eine Information, um die Zahlweise irgendwas zu ändern. Da steht soweit bekannt pünktlich zum Beispiel drin. Ja, das kann man ja total ändern, indem man einmal da anruft. Und wenn der Kunde da anruft und sagt, pass auf, ich möchte gerne hier das und das melden, dann kriegen die entweder, sage ich jetzt mal, per E-Mail einen Fragebogen, wo sie sich eintragen müssen. Ich habe es auch schon erlebt, dass die Kreditreform angerufen hat und die Fragen dann gestellt hat per Telefon und das hinterher schriftlich bestätigt werden muss. Das habe ich auch erlebt. Wir haben es jetzt tatsächlich so gemacht bei den Kunden, die wir schlank durchkriegen wollten, dass wir einen Auftrag bei der Kreditreform auch aufgegeben haben, dass die den Kunden so und so automatisch angerufen haben. Wir haben auch versucht, da den Kunden zu entlasten.
Also gerade bei Lohnunternehmern, die, ich denke mal, die höhere Volumina in Anspruch nehmen, oder?
Ja, ich denke einfach, dass es schlichtweg nicht gepflegt ist, also in den meisten Fällen. Das ist einfach, da ist einfach schlichtweg nichts gemeldet. Die kriegen dann halt irgendeinen Fragebogen von der Kreditreform nach Hause und haben den halt auf einen Stapel irgendwo gelegt und haben den gar nicht zurückgeschickt. Und dass dann deswegen diese mittlere Bonität ist, ja. Und wenn die Umsätze richtig gepflegt sind, wenn...
Also die können selber was dazu beitragen, zum Beispiel um günstigere Zinsen zu kriegen,
absolut,
oder?
Absolut. Ja, was heißt günstiger? Ja, günstiger, aber generell...
Ja, aber wenn sie bessere Bonität haben, dann können sie doch auch günstigere Konditionen, oder?
Oder dass es schlank durchgeht. Fangen wir alleine damit mal mit dem Thema an, ja? Jetzt, wie gesagt, was ich hatte mit dem gebrauchten Schlepper, Lohnunternehmer geht jetzt zum Händler. Der sagt, ich habe drei Interessenten, was ja nicht unhäufig ist. Ich habe 3 Interessenten und der möchte jetzt ganz eine Entscheidung haben. Und wenn eine Kreditreform dann gepflegt ist und ich sag mal, wir unter 250.000 sind und alles andere stimmt, dann geben wir das ins System ein und haben innerhalb von 3 Minuten haben wir eine systemseitige Entscheidung. So, und dann kann der zum Händler gehen und sagen, hier, ich habe bei der Deutschen Leasing eine Finanzierung gekriegt, Finanzierungszusage bekommst du. Und so einfach ist das. Auch da ist ja genauso, wie was ich auch schon gesagt habe, beziehungsweise wir auch schon besprochen haben, es ist so, auch da kann ich natürlich auch keine Beratung abgeben. Was jemand macht oder nicht macht, ich kann einfach auch immer nur Tipps abgeben, wie es vielleicht leichter geht.
Ne? Also was man ja schon draußen aus der Praxis hört, ist ja gerade wie Lohnunternehmer, wenn die halt, die haben ja bei, was der Teufel, bei diesen Herstellerfinanzierungen, bei den Herstellerbanken, ich muss jetzt keine Namen nennen, aber da haben die ja dann auch, die haben dann auch irgendwie, das ist dann gedeckelt, die können dann, die gehen dann einfach bei, obwohl das gute Lohnunternehmerbetriebe und alles sind, dann, da gehen die Herstellerfinanzbanken dann auch über bestimmtes Portfolio nicht mehr drüber rüber, oder?
Ich sage jetzt mal, das ist natürlich Spekulation, da jetzt was zu sagen, weil man weiß auch nicht, wie viel Engagement schon besteht, was kommt.
Aber die haben auf jeden Fall, raus, oder? Das ist
tägliche Praxis, oder? Das haben wir tatsächlich bei uns auch im Haus. Ne? Also wir haben auch natürlich, dass wir mit Bestandskunden Geschäfte machen und dann irgendwann...
Bis zu einem bestimmten Volumen.
Bis zu einem bestimmten Volumen und sagen, hier pass auf, revolvierend. Sieh erstmal zu, dass du wieder runterfährst und dann guckst du mit der Finanzierung. Das sind natürlich auch die Kunden, die wir dann kriegen, wenn es woanders dann halt ist, die ja sehr gut sind, davon abgesehen.
Ja, das habe ich. Weil es diese Deckelung gibt, oder?
Ja, eine Deckelung, die ja natürlich aufgrund der Bonitätsunterlagen auch stattfindet. Ne? Also muss man auch sagen. Ne? Also zum Beispiel, ich habe auch einen Forstkunden, der hat in Spitzenzeiten mit 1,8 Millionen bei mir gestanden. Also natürlich ist es dann so, dass wenn dann die nächste Maschine kommt, dass man dann vielleicht sagt, jetzt wollen wir aber erstmal gucken, wie es hier weiterläuft. Ja, klar. Oder den nächsten Jahresabschluss. Das ist eine Sache, die hören wir dann auch. Dass man sagt, Mensch, lass uns mal den nächsten Jahresabschluss abwarten. Mhm. Ja, aber sonst versuchen wir tatsächlich alles möglich zu machen. Wir haben auch nicht die eierlegende Wollmilchsau. Ganz bestimmt nicht. Also jetzt hier aus dem Fenster lehnen und so zu tun, als wenn wir jetzt hier der Heilbringer sind, ist nicht so. Aber eins kann ich mit Fug und Recht für meine Kollegen und für mich sagen. Wir setzen uns wirklich immer für jeden ein. Ja. Und versuchen wirklich das Bestmögliche für alle rauszuholen. Unter anderem gibt es zum Beispiel auch eine Sache, die wir seit Jahren haben, die auch kaum jemand am Markt weiß. Wir bieten zum Beispiel auch saisonale Raten an. Gerade bei Erntemaschinen werden die extrem gerne genommen. Das heißt, dass der Kunde, ich sage jetzt mal, 11 Monate niedrige Raten zahlt und eine hohe Rate dann, ich sage jetzt mal, nach der Ernte im Dezember, Januar dann halt überweist. Das entlastet die natürlich auch sehr. Und das sind die gleichen Konditionen in dem Augenblick, als wenn er lineare Raten hätte. Mhm.
Kauf ist ja, oder sei es mal die Finanzierung der Maschine, ist ja das eine. Aber es geht ja für den Kunden ja noch viele Bereiche weiter. Der setzt die Maschine ein. Wie schaut denn da das Leistungsspektrum ab? Kann die Deutsche Leasing bieten, sie zum Beispiel Maschinenbruch, Versicherungen an und. Da gibt's ja, das Portfolio ist doch noch eigentlich noch viel größer, oder?
Ja, natürlich. Wir haben das Glück, dass wir tatsächlich eine ganz tolle Maschinenbruchversicherung haben, die sehr viel abdeckt. Ich bin jetzt nicht die Spezialistin dafür, das ist bei uns im Haus der Matthias Loos, das muss ich dazu sagen, der jetzt wahrscheinlich aus dem FF Ihnen alles erzählen könnte, was es beinhaltet. Aber es ist tatsächlich so, dass die immer mehr genommen wird. Ich weiß noch, als es angefangen hieß, wir kriegen eine Versicherung, die wir mit anbieten können, habe ich gedacht, nee, damit fange ich jetzt nicht noch an, bis ich gemerkt habe, dass die Kunden tatsächlich aufgrund, dass es günstig ist und der Abdeckung wirklich extrem gerne bei uns die Versicherung nehmen.
Ja, es ist auch aus Sicherheit, weil wir reden ja...
Absolut. Ja. Und es ist halt so, und das finde ich auch ganz witzig, es gibt sogar inzwischen Kunden, die sagen, ich habe hier eine Maschine, die habe ich aber bar bezahlt, aber kann ich die über euch versichern? Das können wir natürlich nicht machen. Also wir brauchen natürlich eine Maschine im Hintergrund. Ne? Aber da sieht man mal, wie die Maschinenversicherung bei uns auch wirklich gut aufgestellt ist.
Ne? Ja, und wenn jemand zum Beispiel jetzt, nehmen wir jetzt mal, Sie haben vorhin Traktoren oder angesprochen, und der Traktor ist ja das eine, aber wenn wir heute, und was ja vielleicht jetzt ja mit Retrofit-Sachen kommt, wenn der zum Beispiel zur Spurführung und alles reinpasst, da kommen ja auch ganz schnell mal 10.000, 15.000 Euro zusammen. Wie schaut es mit solchen Dingen aus?
Also ich sage jetzt mal, Zubehör und so finanzieren wir natürlich mit, wenn das in das Objekt integriert ist und alles.
Also müssen, Telemetrie, all diese Dinge, Spurführung,
wir müssen,
alles.
Wir müssen natürlich hinterher immer ein bisschen darauf achten, das Thema Verwertbarkeit. Was ist im Falle, weil wir, ich hatte ja eingangs gesagt, wir sind Objektfinanzierer und wir stellen wirklich sehr viel auf das Objekt ab. Was ist für den Fall, dass jemand wirklich seine Raten nicht mehr zahlen kann? Ja, da müssen wir immer gucken, können wir das Objekt hinterher auch wirklich gut wieder verwerten? Das heißt, diese ganzen Softcosts fallen natürlich raus, ja, wenn Softcosts mit drin sind. Natürlich haben wir diese Anfragen auch, aber dessen muss man sich halt auch bewusst sein.
Ja gut, aber da kommt kann ja richtig viel Geld zusammenkommen.
Natürlich. Und wir sind ja auch stetig dabei, uns weiterzuentwickeln und nehmen natürlich solche Sachen gerne auf und bearbeiten die auch in Projekten.
Mhm. Ja, das ganze Thema in der Versicherung ja, also oder dieses ganze Spektrum um die Dienst, also um die Finanzierung, diese Dienstleistungen, also das Geld ist ja. Sag jetzt mal, ist ja das eine, aber die Leute richtig zu beraten, Mann, wie was kommt da bei Ihnen, was schlägt da bei Ihnen täglich auf?
Also ich denke, das Wichtigste ist in dem Bereich richtig zuzuhören. Also was ich vorhin auch gesagt habe und natürlich die Erfahrung, die man haben muss, was ich vorhin mit den saisonalen Raten gesagt habe. Also es ist so, wenn ich dann einen Landwirt am Telefon habe und er sagt, ja, ich möchte mir eine Erntemaschine holen, dass man wirklich dann zuhört, was möchte er. Und Sie kriegen relativ schnell mit, wenn er zum Beispiel sagt, kann ich die ersten Monate Nullraten haben, weil das natürlich von den Herstellerfinanzierungen oft angeboten wird. Dann weiß ich eigentlich schon, der braucht eigentlich die saisonalen Raten. Und so geht das natürlich mit anderen Sachen. Oft kriege ich auch einfach den
Anruf. Also es ist nichts 0 auf 15?
Wir machen tatsächlich wenig Standardgeschäft. Also wirklich, also es muss ja auch maßgeschneidert sein. Wenn Sie Kunde sind bei mir und Sie rufen mich an und ich sage Ihnen, Sie können jetzt Schablone A, B, C, D wählen, dann haben Sie da auch keine Lust drauf, oder? Also Sie freuen sich doch auch, wenn ich sage...
Ja, das ist ja meistens das, was bei den Herstellerfinanzierungen passiert, oder? Die sind ja sehr, sehr standardisiert eigentlich.
Ja, aber da kann ich auch nichts zu sagen. Also das ist... Aber ich sage jetzt mal, und wenn Sie dann anrufen und ich sage, Herr Denzer, passen Sie auf, erzählen Sie mir erstmal, was für ein Objekt ist das, was stellen Sie sich vor, wie möchten Sie, welche Laufzeit haben Sie sich vorgestellt, möchten Sie neben der Mehrwertsteuer noch was anzahlen? Und dann sagen Sie, wie gesagt, das mit diesen, ich sage jetzt mal, diesen ratenfreien Vorlaufzeit, wo ich dann sage, wie wäre es mit saisonalen Raten? Wann haben Sie denn das Geld alles für sich wieder da? Können wir das nicht so und so machen, dass Sie dann im Dezember und Januar jeweils eine hohe Rate zahlen und den Rest Erinnerungsraten? Ja, also ich denke einfach, das ist so mit Zuhören ganz, ganz viel zu tun hat und mit Erfahrung, weil es ist wirklich sehr wenig Standardgeschäft. No, also wir haben keine Schablonen, nein, haben wir nicht.
Ja. No. Eben, was ja immer wieder, was man draußen hört, was ja da ein Problem ist, tatsächlich, wenn es einmal zum Ausfall der Technik kommt, der finanzierten Technik kommt und eben der zum Beispiel, was der Teufel vielleicht keine Buchversicherung hat oder dem irgendwas anders passiert, dass er mal mit der Zahlung, also wie flexibel ist da die Deutsche Leasing?
Also ich sag jetzt mal, es ist so, wir haben natürlich auch Stundung, wenn der das voraussehen kann, Stundungsanträge, die er über uns stellen kann. Es ist allerdings auch so, bei der ersten Rate oder der zweiten Rate wird einem keiner den Kopf abreißen. Was ich immer sehr wichtig finde und leider über die Jahrzehnte wirklich an Erfahrungen gesammelt habe und mir manchmal das Herz gebrochen ist, nur redenden Menschen kann geholfen werden. Wenn natürlich einer Vogelstrauß macht und sich bei Ihnen nicht meldet, und ihnen gar nicht sagt, was passiert. Und sie kriegen irgendwann im Vertrieb die dritte Mahnung auf dem Tisch und versuchen, den zu erreichen und der geht nicht ans Telefon, dann können sie auch keinem helfen. Das ist ganz klar. Wenn aber also von Anfang Tipp, an...
die Leute sollen rechtzeitig reden. Kommen, oder?
Absolut. Als erstes das und bitte bevor der Vertrieb die dritte Mahnung auf dem Tisch kriegt, sondern wenn die erste Mahnung abgebucht ist und geht wieder zurück, die erste Rate, dann vielleicht einfach schon mal zum Telefonhörer greifen und sagen, hier pass auf, das und das ist passiert, wie können wir das machen und wo können wir drüber reden? Ne? Also ich finde, das ist das A und O, aber das ist ja auch in unserem normalen Privatgeschäft.
Zu den Business is People, oder?
Ja, das ist so. Ja. Aber ich meine, ich besitze ja keine Glaskugel. Ich kann ja nicht sehen, warum hat er die dritte Mahnung gekriegt und warum geht er bei mir nicht ans Telefon? Ja. Also das ist ganz,
also abducken
ganz
wichtig. Ist ja schlechter.
Absolut.
Ist eine schlechte Strategie.
Würden Sie ja privat auch nicht machen, oder?
Hm.
Also ich finde, das ist ganz wichtig, dass man offen damit umgeht. Weil nochmal, es kann jeder in so eine Situation kommen, da muss sich auch keiner für schämen. Ja, das kann sonst was passieren. Und denn deswegen sind es ja Menschen, die Geschäfte machen und keine Computer und keine Schablonen. Das ist ja auch sehr wichtig.
Ja, also unserer Branche wird ja auch nachgesagt, dass das kaum Ausfälle, tatsächliche Ausfälle, Verzögerungen ja, aber tatsächliche Ausfälle. Können Sie das auch so bestätigen?
Ja, vom Prinzip her kann ich das auch bestätigen, ja. Also da sind wir auch wieder bei dem Thema, auch mit den werthaltigen Objekten, die im Hintergrund der Hersteller und Händler dann noch drin sind. Aber ja, wir haben das gerade gemerkt, wo ja die ganzen Gebrauchtobjekte aufgrund der Lieferzeit gesucht wurden, haben wir extrem viele Anrufe auch von Händlern bekommen. Habt ihr noch was in der Verwertung? Und wir konnten tatsächlich nichts anbieten, nein. Mhm. Und wir machen das, und das muss man ganz klar sagen, europaweit, ne? Also die Verwertung. Oder weltweit teilweise sogar.
Ja, also es ist gerade nochmal interessant, international, ich meine, ist es tatsächlich so, dass Sie, also auch jetzt ganz persönlich, dass Sie auch Geschäfte eben mit anderen Ländern machen? Oder in anderen, praktisch mit Kunden aus anderen Ländern?
Nein, da mache ich tatsächlich nicht. Was wir haben, ist tatsächlich manchmal Lieferanten aus anderen Ländern. Das halt tatsächlich, sage ich jetzt mal, auch gerade bei den Forstmaschinen, Skandinavien ganz weit vorne und der Kunde da eine Maschine hat, dass wir halt die Lieferanten aus anderen Ländern haben. Aber da kommen meistens dann die Kunden auch mit an, ja. Also wir betreuen das nicht, weil in den Ländern selber, wo wir auch Tochtergesellschaften haben, dort werden die Händler und Hersteller ja auch betreut von den Tochtergesellschaften, nicht von uns.
Gibt es eigentlich irgendwelche Hersteller, wo sie tatsächlich, weil ich meine, die Großen haben eigene Banken. Also haben wir ja schon gesagt, also was der Teufel, alle die, sag jetzt mal, die Top 5, Top 6 arbeiten ja mit einer Bank. Mhm. Aber wir haben in Europa irgendwo auf der Agritechnica oder sonst so, wir wissen, da stehen um die 3000 Hersteller gibt es. Macht die Deutsche Leasing, Sie haben das Forstmaschinenbeispiel gesagt, wo sie scheinbar mitarbeiten, haben sie andere namhafte?
Nein, tatsächlich nicht. Leider muss ich halt auch sagen, natürlich würden wir auch gerne da weiter reingehen. Wir haben halt mal als Nischenanbieter angefangen, sind auch sehr erfolgreich unterwegs, also meine Kollegen und ich, würde ich behaupten, und haben uns natürlich dadurch, weil wir uns auch anstrengen mussten, in den Jahren immer weiter entwickelt. Wir sind nicht stehen geblieben. Wir haben nicht
gesagt. Also Sie wären offen. Also Sie haben absolut, noch nicht, aber Sie wären.
Absolut, weil wir können inzwischen auch vieles anbieten. Ja, also wie gesagt, ich finde, es ist wichtig, ein eigenes Asset Management zu haben. Kreditreferenten, die spezialisiert sind.
Würden wir nochmal vielleicht das tatsächlich in Richtung Ende gucken, mal nochmal so die USPs oder das, wo sehen Sie die besonderen Stärken von der Deutschen Leasing? Gerade eben, Sie waren ja gerade dran am Aufzählen. Also was wären die für Sie da die USPs oder das, die Ihre Trumpfkarten?
Also als erstes, und da bleibe ich bei, auch wenn ich mich jetzt hier dreimal wiederholt habe, People-to-People-Business. Dass Menschen Geschäfte machen, dass wir ansprechbar sind, dass es bei uns keine Hotline gibt, dass wir spezialisiert sind und nicht nur im Vertrieb und nicht nur unser toller Innendienst, sondern halt auch darüber hinaus die Hinterlagenabteilungen wie Kreditreferenten, wie Asset Management, dass wir alle wissen, was in der Landwirtschaft halt wirklich dahinter steckt. Also das ist ein ganz, ganz großer Punkt. Wir sind sehr stark, wenn uns jemand was erzählt, was er sich gerne, also wir arbeiten natürlich auch mit Händlern zusammen, und wenn die dann sagen, oh, könnt ihr mal gucken, ich sage jetzt mal, der Mietvertrag, das wurde an mich mal herangetragen. Wir würden gerne meinen Mietvertrag haben, den konnten wir halt so nicht anbieten, dann gab es den Operate-Mietvertrag. Und dann gab es irgendwann wirklich jetzt seit Januar die Möglichkeit, dass wir gesagt haben, gut, auch ihr könnt auch den Restwert vorgeben. Und das war für uns natürlich dann schon ein ganz großer Sprung wieder nach vorne. Und wir können uns natürlich nur weiterentwickeln.
Haben Sie da Alleinstellung? Oder machen das
andere auch? Das machen andere auch. Okay. Das machen andere auch. Aber ich glaube, das Gute bei uns ist, wir sind sehr, sehr offen. Wir hören halt auch gerne zu und sagen, auch für Veränderungen, weil wir wollen ja nicht stehen bleiben, wir wollen uns ja weiterentwickeln. Ja? Und das ist, glaube ich, ein ganz großer Punkt generell bei der Deutschen Leasing, die nicht sagen, so, ihr habt jetzt Schema F und Z und damit geht ihr jetzt irgendwie los, sondern dass gesagt wird, lieber Händler, bitte sag uns ganz offen, konstruktive Kritik ist wichtig für Wachstum. Was brauchst du von uns? Wo ist es? Und da geht es nicht nur darum, ob das Geld pünktlich ausgezahlt wird oder ob die Finanzierungszusage da ist, sondern da geht es ja auch darum, wir möchten den Händler und den Hersteller ja auch unterstützen, seine Objekte am Markt zu platzieren. Und da ist es ja ganz wichtig, dass er uns auch sagt, wie er das machen kann. Und nur so können wir wachsen. Mhm. Und da sind wir wieder bei dem Thema, was wir Sie angesprochen haben, wegen den Herstellerfinanzierungen. Natürlich ist das vielleicht auch ein Ziel der deutschen Leasing, das auch zu machen. Wir würden uns das wünschen.
Ja, also letztlich auch das ihr gesamtes Geschäftsvolumen wird sich weiterzuentwickeln, weil wenn man nach vorne schaut, also es gibt Visionäre oder wie soll ich sagen, also Studien, die davon ausgehen, dass innerhalb der nächsten 10 Jahre, dass sich das Geschäftsvolumen, das Umsatzvolumen in der Landtechnik ja verdoppelt.
Ja. Und deswegen, und da ein Stück vom Kuchen abzukriegen, hat ja nichts mit Egoismus zu tun, sondern ich finde das einfach, es macht ja auch Spaß zu wachsen und es macht ja Spaß, in einer partnerschaftlichen Zusammenarbeit zu wachsen. Das merken wir ja auch immer wieder. Es geht Ihnen ja auch so. Mhm. Wenn Sie Leute öfter mal sehen, dann freuen Sie sich doch auch, weil Sie Ihnen langsam vertraut werden. Und so ist es auch in der Zusammenarbeit mit den Händlern und Herstellern und auch mit den Kunden. Ja. Ich habe auch ganz viele Kunden bei mir im Handy gespeichert, die höre ich manchmal 2 Jahre nicht. Und dann höre ich sie und freue mich sehr drüber. Ja.
Na, Geschäft.
Geschäft. Nein, es geht nicht nur um das Geschäft. Es ist tatsächlich das, so. Also ich habe auch einen Forstkunden bei mir, der ist dann tatsächlich irgendwann nochmal, der hat Kinder, aber er ist nochmal Papa geworden. Und der hat mich auch ganz stolz angerufen und hat gesagt, jetzt wird es ein Mädchen. Hm. Ja. Ja, ist einfach so. Und das, man freut sich mit. Also das ist, es ist kein oberflächliches Geschäft in der Agrartechnik. Und das muss man ja auch sagen. Und so ist es halt aber auch mit den Händlern und Herstellern. Natürlich, wenn Sie einen Verkäufer öfter am Telefon gehabt haben und man beim Du ist und sich gut versteht und sich die Bälle nur so zuspielen kann oder auch mal anruft, Tanja, gib mir mal einen Tipp, der Kunde, ich weiß noch nicht, ob er bei mir oder beim Wettbewerb unterschreibt, was meinst du, womit kann ich punkten, kann ich mit irgendwas bei dir rausgehen? Natürlich freue ich mich. Hm. Und natürlich versuche ich, ihn zu unterstützen.
Das war eine Frage, liebe Frau Reugener. Wenn wir, ich habe jetzt sehr interessiert zugehört, das sind ganz, ganz viele spannende Informationen. Wenn wir ein bisschen in die Zukunft gucken, denken Sie, es wird einen Trend geben zu bestimmten Formen von Finanzierung und Dienstleistung zu einer Finanzierung? Herr Denzer hatte ja nach den Laufzeiten gefragt, Ihre Kernlaufzeit ist 72 Monate, 6 Jahre.
48 fangen wir schon
genau. an. Da sind die Maschinen lange aus der Herstellergewährleistung raus. Das heißt, welche Dienstleistung können wir uns denn und auch unsere Zuhörer in der Zukunft unter Umständen vorstellen? Welche Trends könnten da kommen von der deutschen Leasing? Sie sind ja sehr, sehr groß. Sehen Sie Trends?
Natürlich, dass wir uns immer wieder am Markt orientieren. Ne? Also jetzt haben wir das ja auch. Da bin ich aber nicht so sehr im Thema drin. Sehen Sie es mir nach. Wir kriegen das natürlich auch mit, dass also jetzt auch Roboter da sind und Drohnen, dass viel damit passiert. Das sind natürlich Objekte, die andere Objekte sind als Schlepper. Die müssen wir natürlich wieder anders bewerten, wenn wir sie denn finanzieren und vielleicht da auch Hersteller mitnehmen. Und natürlich, es gibt auch immer die Frage, und ich glaube, ich weiß auch, worauf Sie hinaus wollen, ob wir auch solche Full Service-Sachen machen können.
Das war der Gedanke.
Ja, richtig. Es ist mir klar. Wir sind daran, wir schauen uns das alles an, was natürlich nicht so leicht ist, weil ich meine, worauf sollen wir das abstellen? Wenn Sie so einen Full-Service haben, wir versuchen wirklich momentan auch in Projekten das zu erörtern, dass wir dann natürlich auch wettbewerbsfähig sind.
Ja. Ne? Ich finde es super spannend, muss ich sagen. Also das, was ich heute mitgenommen habe, ist, das hat mich bereichert. Was mich ein wenig erstaunt hat, ist wirklich Deutsche Leasing, der Name, dass sie im Prinzip knapp 100% Finanzierung machen und dass die Vorteile, die ein Leasing bietet, dass es Kapital schont und Liquidität sichert und dass man eine Klarheit hat zur Kostengrundlage, das wundert mich, dass diese Vorteile steuerlicherseits gar nicht so angenommen werden in dieser tradierten Kundschaft der Landtechnik. Aber das ist meine persönliche Meinung. Dieter, ich glaube, du willst den Abspann machen.
Ja klar, weil irgendwo ist es so, dass wir haben jetzt eigentlich, denke ich, das ganz rund. Und das war der NIT Tracker Talk Podcast mit Tanja Rügener. Abrufen können Sie, liebe Zuhörer, diesen Podcast und auch alle anderen bislang aufgezeichneten überall, wo es Podcasts gibt, sprich Spotify, Amazon, Deezer, aber natürlich auch auf der Homepage vom New Ideas Think Tank. Bis zum nächsten Mal, machen Sie es gut und bleiben Sie uns wohlgesonnen. Ihr Dieter Denzer und
Ilja Führer, vielen Dank.
Sehr gerne. Lieben Dank, dass ich eingeladen wurde.
Gerne.